Obwohl man erst in ein paar Jahren darüber abstimmt, sie sind diesen Sommer eines der Hauptthemen gewesen, neben dem Wetter und neben den Bodies, das Abkommen um die Bilaterale 3 mit der EU. Swissmem hat kurz vor der Sommerferie ein deutliches Ja gesagt zu dem Abkommen. Warum und ob es auch Kritik gibt vom Verband der Schweizer Tech-Industrie, das bereden wir jetzt im Tech Talk. Eva Jeisli, herzlich willkommen im Tech Talk. Du bist nicht nur Vizepräsidentin von Swissmem, am Verband der Schweizer Tech-Industrie. Nein, du bist auch CEO und Verwaltungsratspräsidentin von PB Swiss Tools. Was macht ihr genau?
Wir stellen Qualitätswerkzeuge her für die Industrie und verkaufen die weltweit in 85 verschiedenen Ländern. Auch Handwerker, Handwerkerinnen verlösen sich auf unser Werkzeug. Und auf der anderen Seite haben wir auch medizinische Instrumente, die wir entwickeln und fertigen, zu 100% in der Schweiz.
Vielleicht die Heimwerker oder die Mechinen unter euch, man kennt die handwerklichen Utensilien auch aus dem Baumarkt. Das sind die schönen, farbigen Schraubenzieher oder Imbusschlüssel. Aber eben, das ist nur ein kleiner Teil. Eva, wir reden heute über die Bilaterale 3. Ich möchte von dir zuerst mal fast schlagwortartig drei Stichworte haben, wieso du als Unternehmerin für das Abkommen bist.
Schaut, wir dürfen nicht ganz vergessen, wo wir den Wohlstand her haben. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen, haben wir seit den 90er Jahren, glaube ich, ganz klar erfahren, dass wir dort eine Durchstreckung hatten, bis wir schlussendlich die Bilaterale hatten. Und seitdem tut sich unser Bruttoinlandprodukt dauernd verbessern. Das heisst, wir haben vor allem auch den Anteil von der exportausgerichteten Industrie. Und hier haben wir den Zugang zu den allerwichtigsten Handelspartnern. 55% von unserem Umsatz generieren wir in der Schweizer Tech-Industrie mit unserem starken Handelspartner in der EU. Und das müssen wir erhalten, den direkten Zugang und auch die Möglichkeiten von der Weiterentwicklung von diesen Geschäftsbeziehungen.
Das sind mehr als drei Schlagworte, aber ich kann genau verstehen, was du sagst. Wie sieht es aus mit drei Schlagworten als Bürgerin von der Schweiz?
Ich glaube, ganz wichtig ist der Wohlstand. Der Wohlstand, der uns ermöglicht, dass wir schlussendlich hier bei uns für Bürger, Bürgerinnen, die Existenzsicherung gewährleisten können, dass wir aber auf der anderen Seite auch wissen, dass wir gewisse Privilegien haben, gewisse Privilegien in sozialer Richtung. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist jetzt gerade im Zusammenhang mit der Bilateralen 3 auch die Eigenständigkeit. Trotz der EU-Nähe können wir unsere Selbstbestimmtheit wahren und in dem Sinn müssen wir auch nicht Angst haben davor, dass wir irgendwelche demokratischen Prozesse, die entscheidend wären für uns in der Schweiz, insbesondere für die gesellschaftspolitische Weiterentwicklung, dass wir die verlieren.
Auf das reden wir noch vertieft. Jetzt hat Swissmem kurz vor der Sommerferien für viele Leute klar Ja gesagt zu dem Abkommen. Was sind denn da die Hauptargumente gewesen, ganz kurz?
Also ganz klar, der Zugang zu den wichtigsten Märkten, Absatzmärkte von der Schweizer Tech-Industrie. Auf der anderen Seite auch Möglichkeiten können in dem Sinn bei den Horizon Forschungsprojekt weiterhin dabei sein und vor allem überall dabei sein. Und auf der dritten Ebene ganz klar Stromabkommen, auch hier Möglichkeiten, Sicherheiten können aufzubauen, Sicherheiten, die gerade insbesondere auch für die Hersteller von Investitionsgütern von höherer Bedeutung sind.
Eben von Medienseite hört man immer wieder, ja, die Unternehmerinnen und Unternehmer tun sich da zu wenig engagieren und das Feld einfach der Politik überlassen. Siehst du das einfach so?
Ich glaube, das darf man so mehrheitlich nicht sagen. Es gibt sicher einzelne Branchen, die es ein bisschen weniger im Rampenlicht sehen und andere ein bisschen mehr. Aber ich glaube, gerade hier haben jetzt einfach Verbände wie Swissmem, wie Economy Swiss, andere Verbände, andere Berufsverbände vor allem auch sicher die Verantwortung, hier ins Rampenlicht zu stehen und zu erklären.
Du hast sicher in deinem Betrieb auch Leute, die skeptisch sind, Mitarbeiter und Mitarbeiter. Sagst du einfach, ja, das ist Privatsache oder versuchst du auch im Betrieb innen Überzeugungsarbeit zu leisten?
Ganz klar, die Diskussion ist hier von Bedeutung und darum ist es ganz sicher nicht angebracht, hier im Hinterhalt zu bleiben mit der eigenen Meinung oder eben mit dem Aufzeigen von Zusammenhängen. Ich glaube, gerade bei den eigenen Mitarbeitern ist es sehr entscheidend und auch gut möglich zu erklären, warum schlussendlich die Beziehungen zu dem europäischen Raum für uns so eine hohe Bedeutung haben. Nämlich, dass wir Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze damit sichern können, dass wir Umsatzanteile, die wir jetzt haben, können verteidigen gegenüber unseren Marktbegleitern im europäischen Raum, dass wir gleich lange Spiesse haben, haben, wenn es darum geht, unsere Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit weiterzuentwickeln, indem dass wir ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt teilnehmen können und auch, dass wir halt in Zukunft ganz sicher unsere hohen Bedarf an Strom, an Netzwerk können sicherstellen, indem dass wir ein Stromabkommen beispielsweise auch haben.
Stromabkommen ist ein Teilaspekt von bilateralen 3, aber zur Information für die Leute, man kann zu den bilateralen 3 Ja sagen und nachher dann zu diesen Einzelpaketen allenfalls Ja oder Nein sagen. Gehen wir aber auf das Auge vom Sturm sozusagen los, das institutionelle Abkommen, das bedeutet auch, auf das weisen Gegner immer wieder hin, eine gewisse Einschränkung von unserer Demokratie. Der Staatsrechtler Andreas Glaser hat kürzlich in der NZZ gewarnt davor, dass man verschiedene Rechtsprechungen von der EU eigentlich fast automatisch muss übernehmen muss, wenn man nicht ganz, ganz genau aufpasst. Wie stehst du zu dem vermeintlichen Gegenspruch von der direkten Demokratie, demokratischen Prinzipien und dem wirtschaftlichen Vorteil?
Also ich glaube, man muss hier ganz gut können verstehen, was ist jetzt ausgehandelt worden. Und die Vorteile, die jetzt hier in diesem jetzigen Rahmenabkommen vorkommen, die sind wirklich auf die Schweiz und unsere demokratischen Prozesse zugeschnitten. Also ich glaube, jetzt dürfen wir stolz sein auf alle die, die über die letzten 4 Jahre Schritt um Schritt wirklich hart verhandelt haben und immer wieder das Auge gerade auf unsere demokratischen Prozesse gelegt haben und geschaut haben, wo können wir in diesem Sinn Möglichkeiten schaffen, dass wir verhindern, dass die demokratischen Prozesse bei uns in der Schweiz wie ein Abstimmungsprozess, wie ein Entscheidprozess im Parlament und so weiter durchkreuzt würde. Und diese Sicherheitsbestimmungen, die haben wir weitgehend. Und ich glaube, hier dürfen wir sagen, wir haben wirklich eine Trumpfkarte in der Hand, die wir jetzt ausspielen sollten.
Aber gleich tut sich auf dem Thema beharren, was mich manchmal besorgt, dass wir da auf Jahre und Jahrzehnte aus natürlich eng verknüpft sind mit der Rechtsprechung, mit der Gesetzgebung von der EU. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist eigentlich noch viel wichtiger als das sogenannte fremde Richter, die bei uns reinschwätzen würden. Kannst du mich da beruhigen?
Also 55% von der Schweizer Tech-Branche machen den Umsatz im europäischen Raum. Was heisst das? Dass die Gesetzesbestimmungen, die wir in den letzten Jahren aufgrund von den Erfolgsschichten, Umsatzanteilen, die wir können generieren können, die haben wir längst müssen ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir haben uns denen auch müssen anpassen als exportorientierte Unternehmen. Sonst hätten wir den Abverkauf in die Zielmärkte der EU gar nicht können sicherstellen können. Hier, mit der dynamischen Rechtsübernahme, haben wir jetzt wirklich saubere Prozesse. Wir haben hier Klarheit darüber, wo können wir mitbestimmen, in welchen Gremien haben wir eine Stimme.
Können wir denn mitbestimmen oder können wir nur einfach ein bisschen uns eingeben und mal einen Wunsch äußern?
Nein, ich glaube, wir sehen im Vorfeld schon, welche Diskussionen werden lanciert und wir sehen, dass in dem Sinn sowohl die EU wie auch die verschiedenen Parteien als Mitglied über die bilateralen 3 gesichert, dass wir hier wirklich eine Stimme bekommen, wo wir die Rechtsbestimmungen auch schlussendlich mitgestalten können.
Du tust es an, die Rechtsbestimmungen und die ganzen Wege von der juristischen Auseinandersetzung sind jetzt sehr klar geregelt, mit Pflichten und Rechten auf beiden Seiten. Das ist im Moment nicht so. Aber wenn man es anschaut, da gibt es einen Ausschuss, da geht es unter Umständen sogar an EuGH, eben das sind die sogenannten fremden Richter. Da gibt es vielleicht schlussendlich dann, je nachdem, sogar Volksabstimmungen. Ist es im Sinn der Unternehmen, die Rechtssicherheit zwar zu haben, aber gestreckt auf 4 Jahre, sagt man teilweise, können so einen Prozess dann gehen? Ist das nicht unglaublich lang?
Ja, natürlich. Wenn man die 4 Jahre so vor sich sieht, hat man das Gefühl, das ist eine unglaublich lange Zeit. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass sie Verfahren, die hier im Gang sind, und das sind eben geordnete Verfahren. Und schlussendlich ist es ja so, dass wir nicht nur eine Mitbestimmung und das Mitgestalten von diesen Rechtsgrundlagen bekommen, sondern wir haben hier auch ein Schiedsgericht. Und der gemischte Ausschuss, der hier eingesetzt wird, der ist eben paritätisch. Und gerade dort haben wir gewisse Sicherheiten.
Das ist Sicherheiten, das Gremium vor dem Europäischen Gericht.
Richtig. Und dort haben wir Sicherheiten, die in dem Sinn eingebaut sind, dass wir hier paritätisch im gleichen Verhältnis wirklich hier Recht und Pflichten diskutieren können. Und wenn man dann sieht, hier muss man einen Ausgleich schaffen, und das wäre ja das Schiedsgericht, das das bestimmt, dann ist schlussendlich der Ausgleich über die 4 Jahre auch zu verhandeln. Und wenn man den Ausgleich rechtsmässig anschaut, also sieht, dass sie Recht und dass sie Pflichten sind verletzt worden, dann hat die Schweiz immer noch die Möglichkeit, gewisse Rechtsgrundlagen abzulehnen, die mit dem Ausgleich verbunden wären, oder sie anzunehmen.
Eben, und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, der jetzt tatsächlich für das Abkommen spricht, im Gegensatz zum vorher verhandelten oder zum jetzigen Zustand, dass es eben nicht mehr die Willkür gibt, wie wir es gesehen haben, von der EU gegenüber der Schweiz, Stichwort Horizon, Stichwort Börsenäquivalenz, das wäre so dann nicht mehr möglich.
Ganz genau. Also gerade wenn wir denken, Samurai, wo dort, wo die Verhandlungen unterbrochen worden ist zwischen der Schweiz und der EU, dass wir im Prinzip als Drittstaat akkreditiert worden und hier haben müssen gewisse Einrichtungen im europäischen Raum vornehmen, die viel administrative und auch finanzielle Aufwände mit sich gebracht haben.
Ihr tragt das Wort Schweiz, Swiss Tools im Namen. Hast denn du keine Angst vor diesen fremden Richtern?
Ich habe keine Angst vor den fremden Richtern. Das ist so. Einerseits, weil ich jetzt über Jahre und Jahrzehnte erlebt habe, dass eben der Handelspartner EU für uns ganz zentral ist, uns die Möglichkeit gegeben hat, wirklich Umsatzanteile weiter auszubauen, damit Investitionen zu tätigen, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und auf der anderen Seite zu sehen und zu verstehen, dass wir hier eigentlich eine Willkür, Repressionen, deutlich weniger ausgesetzt sind, indem das jetzt wirklich geordnete Prozesse
als
stattfinden.
Als
im jetzigen Zustand. Und von dort her sehe ich wirklich die Vorteile und wirklich von der Richtung. Also ich glaube, sehen wir vor allem auch unsere Möglichkeiten, hier mitzugehen in diesen Gesetzesbestimmungen im europäischen Raum. Das, was wir ja bis jetzt eben durch fehlende Mitsprache gar nicht haben können.
Reden wir von etwas, das die Unternehmerschaft sicher besonders beschäftigt, sind die Regulierungen. Da kommt einiges auf die Schweiz zu. Das ist soweit auch unbestritten. Und wenn man die EU so ein bisschen anschaut, dann hat man schon den Eindruck von außen, die haben Freude an Regulierungen, an Einschränkungen gegenüber der Wirtschaft, die haben Freude an neuen Gesetzen. Teilweise hat man von Hunderten von Seiten. Jetzt frage ich dich als Unternehmerin, hast du nicht Angst vor dieser, eben, nennen Sie jetzt mal, Regulierungswut, die da nicht auf einmal kommt, sondern immer wieder kommt?
Also es ist richtig, oder? Die Regulierung müssen wir wirklich ernst nehmen und ob es auf nationaler Ebene in der Schweiz oder im europäischen Kontext oder sogar international. Wir haben hier eine hohe Verantwortung gegenüber Konsumentinnen, Konsumenten, unseren Kunden, unseren Lieferanten, unseren Mitarbeitenden, alles korrekt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Gesetzesbestimmungen, die wenig bis keinen Sinn mehr machen. Ich glaube, auch hier haben wir in der EU einen Partner gefunden, der auch jüngst ganz klar darauf hinweist, dass sie sich wirklich darum kümmern, ihre administrativen Abläufe, aber auch ihre Rechtsbestimmungen unter die Lupe zu nehmen. Für genau die Unternehmen ihre Innovationskraft nicht zu hemmen, sondern zu fördern. Und ich glaube, das ist der Gedanke, den wir darauf aufbauen müssen und ein bisschen wie uns selber die Nase nehmen, auch hier in der Schweiz. Aber dafür sorgen, dass dort, wo wir Mitsprachemöglichkeiten haben, dass wir die wahrnehmen und dass wir die im Interesse eben von der Schweizer Wirtschaft nützen.
Da ist ja der Frühling ein Bericht rausgekommen von Romano Prodi vom Think Tank von der EU, der das auch bemängelt. Also da bist du guter Dinge, dass sich da die EU einfach ein bisschen verschlankt und ein bisschen gesundet.
Also ich bin ganz sicher, dass wenn wir hier mit schlagkräftigen Argumenten auftreten, dort wo wir in diesen Gremien vertreten sind, dass wir dort Möglichkeiten bekommen. Ich denke gerade etwas ganz Konkretes, Thema Produktsicherheit. Heute müssen wir die Bestimmung einfach entgegennehmen, aufnehmen. Sonst haben wir keine Möglichkeit, in diesen Absatzmärkten von der EU unsere Produkte zu vermarkten. Und in Zukunft haben wir hier eine Vorankündigung von Veränderungen. Und es ist ja nicht ein Automatismus, der hier über die dynamische Rechtsübernahme erfolgt, sondern es braucht immer noch Zustimmung von den Mitgliedstaaten und Zustimmung schlussendlich auch von der EU. Also haben wir hier, glaube ich, schon auch Kontrollsysteme und Prozesse eingebaut, die eine Willkür in diesem Sinn eliminiert.
Eines der Themen, wo ich immer das Gefühl habe, oder ich verstehe es als Laie auch sehr gut, sind die technischen, die Anerkennung der technischen Standards gegenüber der Schweiz, gegenüber Europa und vice versa. Also wenn ihr etwas produziert, in der Schweiz ist zugelassen, dann wird es auch in den USA, in der EU so zugelassen und anerkannt. Wie wichtig ist das, wenn du würdest sagen, auf einer Skala von 1 nicht so wichtig, bis 10 absolut zentral, das Anerkennen von den technischen Standards.
Oder ich habe vorhin gesagt, wir verkaufen unsere Produkte, Quality Handles, in 85 verschiedenen Ländern. Zum Teil haben die Länder unterschiedliche Normanforderungen, beispielsweise. Das würde ja bedeuten, dass wir für jedes Land quasi einen Prozess müsste in Gang geben, wo wir schlussendlich können sicherstellen, dass wir sämtliche Anforderungen genügen. Wir sind in einer globalen Welt. Das ermöglicht uns, auf der einen Seite Umsatzanteile aufzubauen, zu erweitern, auf der anderen Seite auch gewissen Rechtserfordernissen zu genügen. Und wenn man hier gegenseitige Anerkennung kann aufbauen und in dem Sinn auch eine Gewährleistung können sicherstellen, dass schlussendlich Normanforderungen erfüllt werden und ich als Unternehmerin die sogar selber bestimmen, unter gewissen Voraussetzungen, dann haben wir grosse Vorteile geschaffen
in der Wettbewerbskraft. Kannst du als CEO von PB Swiss Tools benennen, was euch das in eurem Markt mit eurem Produkt für Vorteile bringt?
Also wir haben jährlich verschiedenste innovative Neuheiten und es bestimmt ganz klar, dass wir diesen Normanforderungen und Richtlinien müssen genügen für unsere Absatzmärkte. Und wir haben durch ein MRA die Möglichkeiten, schlussendlich das zu erkennen und mit gewissen Labels auch auszustatten, damit Konsumentinnen und Konsumenten wissen, dass wir hier die Richtlinien und Gesetzesbestimmungen auch einhalten.
Gegner sagen ja, man könnte einfach gewisse Agenturen in der EU machen, dann würde das ganz von allein gehen.
Schau, die Agenturen haben wir in der Zwischenzeit gerade in den Bereichen medizinische Instrumente müssen aufbauen, weil wir eben als Drittstaat akkreditiert worden sind 2021. Und da haben wir ganz klar gesehen.
Nur schon wegen dem willkürlichen Akt, dass man das MRA in diesem Bereich mit einem Produkt hat, die EU gesagt, das tun wir nicht mehr weiterführen, fertig.
Genau. Und dort haben wir gesehen, was es bedeutet, oder? Ein Aufwand, administrativ, aber natürlich auch finanziell. Und das Geld hätten wir gerne in die Innovationskraft investiert. Macht wenig Sinn.
Gibt es auch andere Wirtschaftsräume auf dieser Welt, wo die Schweiz den Zutritt hat mit dieser Anerkennung von technischen Standards?
Also wir haben selbstverständlich, gerade wenn ich in der Welt der medizinischen Instrumente bleibe, haben wir wirklich in diesen Absatzmärkten Amerika, FDA, auf der anderen Seite asiatische Räume.
Aber dort hast du nicht den Zugang mit der Anerkennung, mit der automatischen?
Nein. Das heisst, ich muss selber schlussendlich dafür sorgen, dass sie Anerkennung bekommen. Beispielsweise England mit der ganzen Brexit-Situation. Auch dort haben wir schlussendlich eine Behörde, wo wir müssen die Schritte unternehmen müssen.
Machen wir einen Schritt weiter zu der Hochschule. Du hast es angetönt, die Pharmabranche sagt, die Zusammenarbeit mit den europäischen Hochschulen sei für sie absolut zentral. Ist das für die Tech-Industrie auch so?
Ganz klar. Also wir haben hier, gerade mit Horizon, oder, haben wir Erstliga, Forschungsinstitution, wo ganz, ganz wesentliche Projekte schlussendlich können realisiert werden. Wir haben hier eine Vernetzungsmöglichkeit mit Expertinnen und Experten, mit Institutionen. Und wenn ich schaue, sind es eben schlussendlich nicht nur die Grossunternehmen, die hier partizipieren, sondern auch wir als KMU. Ein Viertel von den Grössenordnung 5000 Projekten, die hier jetzt seit 2020 an die Hand genommen worden sind, kommen auch den KMUs gut. Und das ist ganz ein wesentlicher Teil. Weil schlussendlich wollen wir ja in unserer Wettbewerbsfähigkeit auch weiterkommen. Und das können wir dann, wenn wir die Innovation stärken.
Aber jetzt soll ich ein bisschen böse sein. Man kennt die Rankings von diesen Hochschuleuropäischen, du hast es gesagt, die Erstliga, aber eigentlich ist die Schweiz selber die Erstliga. Mit der EPFL in Lausanne, mit der ETH in der Schweiz sind, glaube ich, die zwei einzigen Hochschulen auf dem europäischen Festland, die unter den ersten 20 weltweit gerankt sind. Also Hand aufs Herz, wie wichtig ist denn der Austausch für die Schweizer Tech-Industrie jetzt mit der, keine Ahnung, Technischen Hochschule Bochum?
Also auch für eine EPFL und für eine ETH ist die Vernetzung natürlich ganz entscheidend und vor allem ist es sehr entscheidend, dass sie die ganz guten Expertinnen und Experten und die, die in der Forschung brillieren, dass sie die schlussendlich an die eigene Uni können zurückführen können. Sei das in dem, dass sie sie anstellen oder sei das in dem, dass eben Forschungskooperation stattfindet. Und ich würde mal sagen, die globalisierte Welt, die verlangt noch, dass wir hier immer wieder sicherstellen können, dass die wichtigsten Leute, die Innovationsfähigkeiten darlegen, dass wir die können poolen, zusammenführen, für dass sie schlussendlich ihre Investitionskraft, ihre Innovationskraft auch geltend machen können.
Wir machen ein bisschen den Rang zum Schluss, kommen dann ganz am Schluss noch zum heissesten Eisen, dieser Personenfreizügigkeit und machen den Sprung über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war nämlich ein grosser Streitpunkt bei Swissmem oder das Zögern auch zum Zusagen, nicht Einigung mit den Gewerkschaften, wo man dann aber den Frühling hat können, durchsetzen, dass man sich geeinigt hat. Swissmem hat immer gesagt, wir dürfen kein Jota hergeben vom liberalen Arbeitsmarkt. Zuerst mal, Eva, ganz kurz, sag uns nochmal, wieso ist der liberale Arbeitsmarkt so wichtig für den Standort Schweiz? Und was ist denn der grundsätzliche Differenz zum europäischen?
Schau, der liberale Arbeitsmarkt gibt den Unternehmern und Unternehmerinnen die Möglichkeit, sich auf die vielfältigen Veränderungen, die in unseren Märkten, in unserer Umwelt passieren, können anzupassen, und zwar zeitnah anzupassen. Das heisst, wir haben hier flexible Anstellungsbedingungen, die uns die Möglichkeit geben, in einer fairen Form mit unseren Mitarbeitern Lösungen zu finden. Sei das in dem, dass wir vernünftige Kündigungsfristen haben, durch klar abgesicherte Verbindlichkeiten.
Beiderseits,
selbstverständlich. Sei das ein Gesamtarbeitsvertrag oder sei das ein Vertrag, ein Arbeitsvertrag. Und auf der anderen Seite haben wir die Sozialpartnerschaften, die sicher eine hohe Stabilität geben, gerade dann, wenn es darum geht, in gewissen Fragen, Aushandlungsprozesse auch wieder in geordneter Form können abzuwickeln. Und das ist gerade insbesondere natürlich in der Frage von der Gesamtarbeitsverträge bei uns in der Schweiz sehr entscheidend. Ein externer Investor, der sich die Überlegung macht, gehe ich in die Schweiz oder gehe ich in ein anderes Land, wird sich sehr mit dieser Frage auseinandersetzen, wie viel Flexibilität hat er als Unternehmer, seine Firma weiterzuentwickeln, und zwar entlang dieser Dynamik, die in diesen globalen Märkten auch spielt.
Jetzt gibt es noch ein Körnchen in diesem Getriebe, nämlich Swissmem stellt ganz klar fest, dass eine Zusage vom Bundesrat an Gewerkschaften, dass nämlich Vertreter der Gewerkschaften in den Firmen eine Art ausgebauten Kündigungsschutz sollen verdienen, dass das Swissmem nicht akzeptiert. Da frage ich mich, wieso ist das so wichtig, so viele Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft jetzt also auch nicht mehr?
Ja gut, über die Anzahl, glaube ich, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das muss man am Tag X dann noch klären. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist hier auch, wir haben hier ein Thema auf dem Tisch von Seiten der Gewerkschaften, wo mit dem Thema bilaterale 3 und der EU eigentlich wenig bis nichts zu tun hat.
Also so ein bisschen Versuch, etwas
reinzuschmuggeln. Ich glaube, man darf das ein bisschen schon so sehen. Und wir wollen nicht zwei Kategorien von Arbeitnehmenden. Und ich glaube, wir haben den Gesamtarbeitsvertrag und unsere Verbindlichkeiten mit unseren Arbeitnehmenden durchaus Möglichkeiten, dass jemand gewählt werden kann in ein Organ innerhalb des Betriebs, ich denke an eine Pensionskasse und so weiter, an eine Betriebskommission. Und das wird unterstützt. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt zusätzliche Sicherheiten müssen aufbauen mit einem Kündigungsschutz, der letztendlich nicht der Breite von einer Belegschaft zugutekommt, sondern ein paar weniger.
Letzte Frage zu der Personenfreizügigkeit. Mittlerweile sagt ja auch der Bund, es ist unbestritten, das bilaterale Abkommen 3 tut eher die Möglichkeit, dass die Zuwanderung noch mehr zunimmt, eher noch erhöhen. Es gibt zwar Absicherungsmechanismen, über die streiten, aber tatsächlich sind gewisse Bereiche von Familiennachzug ein bisschen einfacher als heute. Warum ist die Personenfreizügigkeit auch für die Tech-Industrie durchaus ein Pluspunkt von diesem Abkommen?
Also wir sehen ganz klar, wir sind eine älter werdende Gesellschaft hier in der Schweiz. Und wir sehen, dass mehr Leute aufgrund von Pensionierung aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, als das neu eintreten. Von dort her haben wir zwar einen Inländervorteil, der sicher ganz viele Arbeitgebende geltend machen und sich auch dafür bemühen und einsetzen. Auch durch das, dass wir Leute ausbilden, und zwar sehr engagiert. Auf der anderen Seite haben wir immer auch wieder Expertinnen und Expertenwissen, die wir brauchen. Und das ist für uns natürlich ganz wichtig. Wichtig, dass wir auch in den umliegenden Ländern oder im EU-Raum schlussendlich Fachkräfte rekrutieren können, wo wir damit unsere Innovationskraft, die Wettbewerbsfähigkeit können steigern können.
Die Demoskopen sagen ja voraus, in ein paar Jahrzehnten wird man sich in ganz Europa um die Fachkräfte sozusagen prügeln. Aber gleich verstehe ich es nicht ganz, weil die Schweiz könnte ja auch jetzt ohne Personenfreizügigkeit so viel gut ausgebildete Fachkräfte ins Land reinholen, wie es will. Da gibt es ja kein internationales Gesetz, das uns das verbietet.
Nein, das ist so. Auf der anderen Seite sehen wir eben ganz klar, dass wir nur mit den bilateralen 3 jetzt den klaren Zugang zu diesen ganz, ganz wichtigen Absatzmärkten können sicherstellen. Und dann haben wir auf der anderen Seite gewisse Risiken, die in dem Sinn Zuwanderung schlussendlich mit sich bringt. Und dort hat jetzt die Verhandlungssituation der letzten 4 Jahre durchaus Möglichkeiten gezeigt, dass wir dort Mechanismen aufbauen können, insbesondere auch mit der Schutzklausel, wo schlussendlich ein Bundesrat, ein Parlament kann Anträge formulieren, gewisse Schwellenwerte auch müssen definiert werden. Wann können wir in diesem Sinn schlussendlich eine Leine ziehen, wenn wir gewisse soziale, wirtschaftliche Nachteile erfahren durch Zuwanderung? Und glaube ich, das ist die Aufforderung auch an uns, als Parlament, an Bundesrat, diesen Möglichkeiten auch genug Raum zu geben und die auch zu nutzen.
Eva, wir schliessen da ab. Ich habe eine Frage, das ist fast ein bisschen persönlich, habe ich am Schluss noch. Ich habe vorhin gesagt, dass ich die Mutter aller Abstimmungen, eine Zerreissprobe teilweise tatsächlich auch. Meine Befürchtung ist, dass bei einem Ja auch nachher noch jahrelang immer wieder über die Rechtsübernahme gestritten wird, und zwar heftig gestritten wird. Es wird Landesverräter dann das Wort aufkommen. Bei einem Nein wird man der Gegnerschaft vorwerfen, schaut mal, was ihr da für ein Chaos angerichtet habt. Die EU macht Massnahmen gegen die Schweiz. Also ich befürchte, das Thema wird uns nicht loslassen. Kannst du mir da ein bisschen einen positiveren Ausblick geben?
Michael, ich glaube, so eine Zerreissprobe wird ja dann auftauchen, wenn es der Schweiz schlechter geht. Wenn es der Frau Schweizer, Herr Schweizer in dem Sinne im Portemonnaie von davon wehtut, wenn man gewisse Risikofaktoren im Sinne von Zuwanderung oder im Sinne von Arbeitslosigkeit und so weiter feststellt, so dass sich die einzelne Person hier in der Schweiz bedroht in ihrer Existenz fühlt. Aber ich glaube, die bilateralen, nochmal, die geben uns Zugang zu Absatzmärkten. Das ist unser allerwichtigster Handelspartner, wenn es darum geht, die Schweizer Tech-Branche die Möglichkeit zu geben, für den Wohlstand der Schweiz ihre Beiträge zu leisten. Und darum, nochmal, es ist eine Trumpfkarte, die bilateralen drei. Hier dagegen zu sein, ist nicht sinnvoll für eine prosperierende Volkswirtschaft in der Schweiz.
Eva Reisli, ganz lieben Dank. Du bist vom schönen Emmental da nach Zürich runtergekommen. Ganz herzlichen Dank. Ja, die Vernehmlassung, die läuft zu den bilateralen drei, und zwar noch bis Ende Oktober. Dann geht das Geschäft im Bundesrat, dann schickt der Bundesrat eine Botschaft ins Parlament, dann gibt es wahrscheinlich ein Referendum und dann irgendwann stimmen wir ab. Wahrscheinlich nicht vor dem 27., vielleicht sogar erst 2028. Viel früher kommt der nächste Tech Talk, nämlich bereits in einem Monat. Dass ihr ihn nicht verpasst, abonnieren auf eurem Kanal. Dann läutet es Glöckli und ihr verpasst die nächste Ausgabe nicht. Ich sage danke vielmals fürs dabei gewesen sein. Danke vielmals, Eva.
Gerne.
Und bis zum nächsten Tech Talk.